Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen zu diesem besonderen Sonntag. Es ist eigentlich jeder Sonntag ein besonderer Sonntag, aber heute ist es ein besonderer Sonntag, weil wir die zwei Jungen dürfen segnen, die Valerie und der David. Das Thema von heute ist, Dieren hat schon angekündigt, Licht und Salz. Und sie hat auch schon den Vers eigentlich euch vorgelesen. In Matthäus 5, 13, 14 steht, ihr seid das Salz der Erde, damit sie mir gemeint. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man es salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Wir sind Salz und Licht. Das wissen wir und das kennen wir. Und ich habe früher immer gemeint, Salz ist dazu da, da wo es noch kein Kühlschrank und kein Tiefkühler gibt, um das Fleisch zu konservieren. Und das ist ja grundsätzlich nicht falsch. Ich denke, Gott möchte, dass wir seine Werte da auf der Erde erhalten. Aber ich denke, was Gott uns mit dem Vers vor allem will sagen, ist, dass Salz muss salzen. Salz muss ein Essen salzig machen, dass es fein schmeckt, dass die Leute sagen, ist das gut, ich habe das gern, das schmeckt mir. Also Salz muss ein Essen schmackhaft machen. Einverstanden? Wer hat schon mal salzloses Brot gegessen? Wie hat es geschmeckt? Fad. Perfekt. Geschmacklos. Ich weiss noch genau, wo wir das erste Mal in Italien in die Ferien sind, sind wir auch zu Abend angekommen, Post und am anderen Morgen haben wir zu Morgen gegessen und all unsere Kinder und meine Frau und ich haben das Gleiche gesagt. Weh, grusig. Bis wir gemerkt haben, dass man in Italien, also zu dieser Zeit, noch sehr oft salzloses Brot gegessen hat und wir haben dann am nächsten Tag müssen Pane con sale kaufen, irgend so etwas. Und dann war die Welt in Ordnung. Ja, das hätten wir natürlich auch können, aber so weit haben wir nicht gedacht. Also, salzloses Brot ist nicht so fein. Eins für dich und eins für dich. Ihr müsst nicht das Ganze essen, aber einfach vielleicht einmal abbeissen. Und dann müsst ihr sagen, wie es schmeckt. Ich könnte auch nur ein kleines Stückchen nehmen. Und wehe, ich sage es falsch. Man lernt es zuerst noch ein bisschen, oder? Das muss man jetzt zuerst ein bisschen spüren auf der Zunge, oder? Man sucht natürlich unweigerlich das Salz oder das Würzige. Schmeckt es?
Es geht.
Nein.
Nicht, gell? Mm-mm. Ist grusig.
Ja.
Danke. Okay. Also, wir sind da dazu da, das Leben von anderen Menschen salzig, schmackhaft zu machen. Die nickt, sie ist mit mir einverstanden. Genau. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass er, wie in allem, unser Vorbild ist. Er hat das Leben von anderen Menschen salzig gemacht. Die Leute sind gern mit ihm zusammen gewesen. Und ob schon ja eigentlich sein erster Auftrag war, die Sünde im Leben von anderen Menschen zu brechen, wegzunehmen, hat er alle Menschen angezogen. Alle Menschen sind zu ihm gekommen, sie sind gern mit ihm zusammen gewesen, weil er ist Salz gewesen und er hat das Leben von anderen Menschen salzig gemacht. Wir wollen das kurz anschauen anhand von einer wunderbaren Geschichte. Ihr kennt die alle, wir lesen das in Markus 5, 1 bis 20. Dort ist ja Jesus mit seinen Jüngern über den See Genezareth gefahren, in irgendeinem Bötli, und dann sind sie ans andere Ufer gekommen. Und wer haben sie dort getroffen? Ein Mann. Ziemlich ein wilder Mann. Ich lese euch das vor, ist wirklich sehr speziell. Wenn man es hundertmal liest, dann manchmal achtet man auf andere Sachen, aber wenn man wirklich ganz bewusst auf das achtet, wie der Mann auf Jesus reagiert hat, ist sehr speziell. Okay. Und sie kamen ans andere Ufer des Meeres in die Gegend der Gerasener. Und als er aus dem Boot stieg, lief ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist. Also der hat auf dem Friedhof gewohnt. Ist schon mal ein bisschen speziell. Der hatte seine Wohnung in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn mehr binden, auch nicht mit einer Kette. Nicht geschafft. Und man hat wahrscheinlich nicht irgendein Goldkette genommen oder so, man hat wahrscheinlich so die Ketten genommen, wo es toll an die Velo anbindet, oder? Also die rechten Ketten, die am Schluss die Velo noch kaputt sind, weil sie wirklich massiv sind. Wahrscheinlich hat man so irgendeine genommen. Und sie haben es nicht geschafft. Sie haben es nicht geschafft. Denn er war oft mit Fesseln an den Füßen und mit Ketten gebunden gewesen und hatte die Ketten zerrissen und die Fesseln zerrieben. Und niemand konnte ihn bändigen. Und er war alle Zeit, Tag und Nacht, in den Grabhöhlen und auf den Bergen, schrie und schlug sich mit Steinen. Hat das schon mal jemand versucht? Nicht, hä? Das ist sehr speziell. Jetzt müsst ihr hören. Da er aber Jesus sah von Ferne, lief er hinzu und fiel vor ihm nieder. Speziell, oder? Ist sehr speziell. Schrie laut und sprach, was habe ich mit dir zu schaffen, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes. Da kommt der Jesus und der Mann, der hat wahrscheinlich mehr unreine Geister in sich gehabt, als wir zählen können. Und Jesus kommt und er läuft zu Jesus hin, fällt auf die Knie und betet ihn an. Jesus war sehr salzig. Er ist zu dem Mann und der Mann ist zu ihm gekommen. Jesus ist anziehend gsi. Er hat das Leben von anderen Menschen schmackhaft gehabt. Die Leute sind gern mit ihm zusammen gsi. Und auch die unreinen Geister haben es nicht geschafft, den Mann davon abzuhalten, dass er zu Jesus geht. Oder nehmen wir den Zachäus. Die meisten von uns kennen den Mann, den Zachäus. Ein Betrüger, ein Dieb, ein Gangster. Abschaum. Alle haben gewusst, dass er die Leute über den Tisch gezogen hat, dass er sie beschissen hat. Was macht der Mann, wo Jesus durchs Dorf läuft? Eine riesige Menschenmenge. Es zieht ihn zu Jesus hin. Der Gangster, der Dieb, der Drecksack, oder? Der so viele Leute beschissen hat. Und weil er so viele Leute hatte, hat er nicht zu Jesus gehen. Er musste auf einen Baum klettern, weil er nicht so gross war. Und er hat Jesus gesehen, er hat näher bei ihm sein. Und hat ihn sogar noch eingeladen zu sich. Da ist er noch das Risiko eingegangen. Weil alle Leute haben gewusst, was für ein Mann das er ist. Er ist einfach gern näher bei dem Jesus gsi. Und er hat ihn zu sich eingeladen. Das Leben von Jesus hat alle Menschen angezogen. Dort, wo er hin ist, dort hat er das Leben von anderen Menschen schmackhaft gemacht. Er ist keine Pfeffermühle, ist eine Salzmühle. Er ist zu anderen Menschen hin, und jetzt suche ich natürlich ein Opfer, oder? Und ich bin immer dankbar für so Opfer, die sich freiwillig melden. Er ist zu anderen Menschen hin, und das hat er gemacht. Er hat ihr das Leben
gesalzen.
Er hat ihr das Leben besalzt. Überall dort, wo er hergegangen ist, ist es salzig gewesen. Er hat das Leben von anderen Leuten schmackhaft, wertvoll gemacht. Versteht ihr? Die Leute sind nicht mehr gleich gewesen wie vorher. Soll ich mal? Ein Brötchen vielleicht? Genau. Jesus redet auch über Salz, wo nicht salzig ist. Was sagt er dort? Salz, wo nicht salzig ist, ist unbrauchbar, wertlos, fad. Und fad wird in Matthäus 5, 13 wörtlich mit töricht übersetzt. Salz, wo fad, wo geschmacklos ist, wo wertlos ist, ist töricht. Was ist denn Salz, wo geschmackvoll ist, wo salzt? Wenn Salz, wo geschmacklos fad ist, Salz, wo salzig ist, ist wirkungsvoll. Weisheit. Salz, wo salzt, ist Weisheit. Ihr kennt all den Salomo, ihr erinnert euch an die Geschichte von ihm. Sein Leben war voll Salz. Er war einer der weisesten Menschen auf dieser Welt. Und er hat mit seiner Weisheit, mit seinem Salz, hat er das Leben von anderen Leuten schmackhaft gemacht. Er hat es wertvoll gemacht. Er hat es verändert. Und die Leute sind von weit, weit hergekommen, um in ihm seiner Nähe zu sein. Um seine Weisheit zu erleben, um seine Weisheit zu sehen in seinem Leben und in seinem Umfeld. Er hat das Leben von anderen Menschen schmackhaft gemacht mit seinem Salz. Und genau das möchte Gott auch mit dir, Valerie, mit dir, David, und mit uns allen. Dort, wo wir herkommen, dort verändern wir das Leben von anderen Menschen. Sie sind nicht mehr die gleichen, wenn sie mit uns zusammen gewesen sind, weil ihr Leben ist schmackhaft. Es ist wertvoll. Es ist bedeutungsvoll. Jesus wird als der Ersehnte aller Heidenvölker im Haggai 2,7 genannt. Und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen, und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit erfüllen, spricht der Herr der Heerscharen. Jesus wird als der Ersehnte, der Erwartete, der, der nötig ist, preisen. Und wenn Jesus jetzt das Haupt der Gemeinde ist, und wir sind Glieder, was sind wir dann? Die etwas weniger Ersehnten. Genau gleich. Hey, wir sind auch die Ersehnten. Wir sind auch die Erwarteten. Wir sind auch die, die nötig sind. Die unsere Mitmenschen, unsere Welt, unsere Dörfer, unsere Städte darauf warten, dass wir kommen und das Leben von anderen Menschen würzen. Amen. Schmeckt das schon auf der Zunge? Noch nicht so, hä? Schauen wir kurz die Geschichte an von Josef. Auch die meisten kennen die Geschichte von Josef. Er war in seiner Familie ein Aussenseiter gewesen, oder? Von seinem Vater geliebt, von seinen Brüdern gehasst. Und sie wollten ihn eigentlich umbringen. Und dann haben sie ihn irgendwo in einen Brunnen geworfen und am Schluss haben sie ihn verkauft. Er war ein Aussenseiter gewesen, und wer von uns hat sich nicht auch schon ein bisschen als Aussenseiter gefühlt, oder? Ich auf jeden Fall schon. Was kann Jesus schon mit mir? Kleine, die Welt verändern, ich, Salz. Und der Josef ist verkauft worden nach Ägypten. Hat dort dient, treu geschafft, dient, bis er irgendwann einmal so viel Einfluss gehabt hat, dass eine ganze Nation gefunden hat, der Mann ist nötig in unserer Nation. Auf den haben wir gewartet. Den haben wir gebraucht, damit das Leben in Ägypten anders geworden ist. Der Josef war am Schluss einer der wichtigsten Männer in Ägypten. Und sein Leben hat eigentlich als Aussenseiter gestartet. Am Schluss war die ganze Familie von Josef beim Pharao gewesen, und sie hatten grosse Gunst beim Pharao. Und dann, was ist passiert? Der Vater von Josef ist gestorben, der Jakob, ein Hebräer in Ägypten gestorben. Was macht man mit so einem? Man rührt ihn irgendwo fort und sagt, ja, jetzt ist ein Hebräer gestorben, okay, wir sind da in Ägypten. Was haben sie gemacht, die Ägypter? Genau, einbalsamiert, wir lesen es, das ist sehr spannend. Als der Jakob gestorben ist, hat der Josef sich über seinen Vater geworfen und hat geweint über ihn und küsste ihn. Und Josef befahl seinen Dienern, den Ärzten, dass sie seinen Vater zum Begräbnis salbten. Und die Ärzte salbten Israel bis 40 Tage um waren, denn so lange wären die Tage der Salbung. Und die Ägypter beweinten ihn 70 Tage. Wow! Da hat man nicht einen Abdankungsgottesdienst gemacht. In Ägypten. Für einen Hebräer. Man hat nicht einen Tag getrauert um den Jakob. Nicht eine Woche. Man hat 70 Tage getrauert um den Jakob, um den Vater von Josef. Versteht ihr? Die Familie war nötig gewesen. in Ägypten. Auf die hat man gewartet. Das sind die ersehnten Leute gewesen, die Veränderung gebracht haben, den Ägypter. Auf die hat man gewartet. Die Reaktion vom Pharao auf den Tod von Jakob ist sehr, sehr erstaunlich. Aber als die Tage der Trauer um ihn vorüber waren, redete Josef mit dem Hause des Pharao und sprach: Wenn ich Gnade gefunden habe in euren Augen, so rede doch vor den Ohren des Pharao und sprecht: Mein Vater hat einen Eid von mir genommen und zu mir gesagt, siehe, ich sterbe, begrabe mich in meinem Grab, das ich mir im Land Kanaan angelegt habe. So lass mich nun aufziehen, dass ich meinen Vater begrabe und danach wiederkomme. Und der Pharao sprach, und jetzt wird's noch spannender, zieh hinauf und begrabe deinen Vater, wie er dich hat schwören lassen. Da zog Josef hinauf, um seinen Vater zu begraben. Seine Familie ist aufgezogen. Und jetzt, und mit ihm zogen alle Knechte des Pharao, alle Ältesten seines Hauses und die Ältesten des Landes Ägypten. Kommen die da nicht raus? Da stirbt ein Hebräer und der Pharao sagt, hey, geh und geh begraben. Und er schickt all seine Diener mit. Er schickt alle Ältesten von seinem Haus mit und er schickt alle Ältesten vom Land Ägypten mit ihm. Das ist eine Wertschätzung, wie man es wahrscheinlich in unserer Weltgeschichte noch selten gesehen hat, von einem Staatsoberhaupt. Versteht ihr? Diese Familie war nötig. Und wir sind auch nötig. Wir sind nötig dort, wo wir herkommen, um das Salz zu bringen, um das Leben von anderen Menschen zu verändern, um das Leben von anderen Menschen wertvoll zu machen. Dass sie anders durchs Leben gehen, als sie vor dieser Begegnung mit uns durchs Leben gegangen sind. Das ist unser Job. Jesus bezeichnet euch auch als Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht verborgen sein. Eine Stadt auf dem Berg, sie leuchtet. Und warum kann sie nicht verborgen sein? Warum sieht man sie einfach? Weil sie höher oben ist, weil sie leuchtet und weil es rundum dunkel ist. Ist sehr spannend. Die Leute sehen die Stadt. Sie kommen zu dieser Stadt wie zu einer Quelle, wo es Wasser gibt. Oder wie zu einem Baum, wo es feine Früchte gibt. Oder wie zu einem Gebäude, wo sie sich können bergen vor dem Regen oder vor was auch immer. Kommen sie zu dieser Stadt. Wir sind die Stadt, wir sind das Licht. Und es gibt einen Vers im Alten Testament, wo das so wunderbar beschreibt. Im Jesaja 60, 1-3 steht, steh auf, werde Licht, das in mir gemeint, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Ist das Licht gekommen? Das Licht ist gekommen. Jesus ist gekommen. Wir haben es in uns. Er hat uns angezündet mit seinem Licht. Jesus ist das Licht der Welt. Und in ihm ist keine Finsternis, heisst es im 1. Johannes. Und da steht, und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Sie ist über uns aufgegangen. Wir haben das Licht. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde, und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Das ist eine Prophezeiung für uns. Wir sind die Stadt auf dem Berg. Oh, jetzt habe ich noch vergessen, das Licht da zu nehmen. Voilà. Ich hätte es noch für nichts mitgenommen. Sieht man auch, oder? Ob schon es nicht so dunkel ist. Wir sind die Stadt auf dem Berg und rundum ist es dunkel. Weil Jesus, seine Herrlichkeit, lebt in uns. Und Nationen und Könige werden zu uns kommen. Wer sind denn Könige in unserer Zeit? Wie heisst der König in der Schweiz? Was meint man mit Königen? in der heutigen Zeit, wo regiert, wo Einfluss hat, einflussreiche Leute. Wer ist zum Salomo gekommen? Königin von fern. Die Königin von Saba hat, glaube ich, irgendwie 4000 Kilometer unter die Füße genommen, zu dem, zum Salomo zu gehen und von seiner Weisheit überzukommen. Und das ist eine Prophezeiung für uns. Die Könige werden zu uns kommen und werden bei uns um Rat fragen, weil wir Weisheit haben, die sie sonst in dieser Welt nicht finden. Sie kommen zu uns. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, hat mit uns zusammengelebt. Er ist als Kreuz, hat unsere Sünde als Kreuz genommen, ist auferstanden und wieder zurückgegangen zu seinem Vater. Und er hat gesagt, hey, ich gebe euch jemanden, der ist in euch, dass er einen guten Job machen kann. Und macht er einen guten Job? Yes! Und jetzt sind wir dran. Wir sind Salz. Willst du noch mal schauen? Hä? Da kommt etwas raus. Und wir sind das Licht. Jesus, und so preisen wir dich einfach für dein Wort und deinen Geist, den du uns gegeben hast. Und er lebt in uns. Er ist mit uns unterwegs. Und wir danken dir für das unglaubliche Vorrecht, wo wir immer noch am Entdecken sind, Jesus. Dass du mit uns Tag und Nacht unterwegs bist. Dass du zu uns redest, Tag und Nacht. Und Herr, wir danken dir, dass unsere Ohren so weit offen sind, dass wir dich hören. 24 Stunden. Weil unser Geist schläft nie. Und ich preise dich, Herr, für deine Gegenwart. Jetzt, heute, am Nachmittag, morgen, die nächste Woche, der Sommer durch, der Herbst, das nächste Jahr, bis wir dich werden sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und ich danke dir, dass wir das Leben von anderen Menschen dürfen besalzen, Jesus. Dass sie nicht mehr die gleichen sind, wenn sie uns begegnet sind, Jesus. Dass wir das Licht sind, dass wir sie anstrahlen, Herr. Und sie das auch haben wollen, was wir ihnen geben. Herr, und wir wissen, die Quartiere, die Dörfer, die Städte, die warten auf das, was sie verändert. Und ich danke dir, Herr, dass wir getrieben sind von deinem Geist, Jesus, und von nichts anderem. Halleluja. Amen.